Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf in Tarnreuth, um wieder viele bekannte, liebe Gesichter zu sehen und Menschen zu treffen und heute auch das Wort Gottes weiterzugeben. Wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe in Tarnreuth und in Tittmoning im ersten Petrusbrief und heute kommen wir zum zweiten Kapitel. Und das Thema lautet heute Bausteine des Glaubens. Und in diesem Thema wird es also viel um Steine gehen. Um Bausteine, Ecksteine, Stein des Anstoßes, um tote und lebendige Steine. Und bei dem Begriff Baustein denken wir natürlich zuerst an das, was wir aus ihnen machen, nämlich kleine und große Häuser und Gebäude, in denen wir wohnen, arbeiten, einkaufen, zur Schule gehen und so weiter. Aber es soll heute nicht um diese Art von Häusern gehen, sondern um ein ganz anderes Haus, nämlich um unser Lebenshaus, um unser Lebensgebäude. Mit welchen Bausteinen baust du dein Lebenshaus? Wie stellst du sicher, dass dieses Haus seinen Zweck erfüllt, dass es stabil wird, den Stürmen des Lebens standhält, widrigen Lebensumständen trotzen kann? Dies führt zwangsläufig zu der Frage, auf welchem Fundament baust du dein Lebenshaus? Worauf gründest du dein Leben? Solange es Menschen gibt, haben sie versucht, auf diese Frage Antworten zu finden und haben dabei viele Lebensphilosophien, Ideologien und Religionen entwickelt. Aber wenn man die Weltgeschichte betrachtet, das aktuelle Zeitgeschehen oder auch nur einen ehrlichen Blick in unser eigenes Herz tut, kann man erkennen, dass alle diese von Menschen ersonnenen Antworten gescheitert sind und auch zwangsläufig zum Scheitern verurteilt waren. Und warum? Weil nur der Erfinder des Lebens, der Erschaffer allen Lebens, der Schöpfer des Menschen diese Fragen beantworten kann. Kein Mensch käme auf die Idee, eine von Menschen entwickelte, hochkomplexe Maschine sich selbst zu überlassen oder sie ihre Funktionsweise selbst bestimmen zu lassen. Das wäre absurd. Und genauso absurd ist es, wenn der Mensch versucht, die grundlegenden Lebensfragen ohne seinen Erfinder, seinen Schöpfer zu beantworten und sein Leben ohne Gott zu führen. Im Matthäusevangelium finden wir das Gleichnis vom klugen und törichten Baumeister. Dort sagt uns Jesus, Matthäus 7, ab Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Wasserströme, Platzregen und Stürme sind Bestandteil eines jeden menschlichen Lebens. Die Frage ist, haben wir unser Lebenshaus auf einem Felsen oder nur auf windigem Sand gebaut? Und was bedeutet es, unser Leben auf einem Felsen zu gründen? Dazu unser heutiger Bibeltext aus 1. Petrus Kapitel 2, ab Vers 4. Und dieser Abschnitt ist überschrieben, zumindest in der Schlachterübersetzung, Jesus Christus als Eckstein des Hauses Gottes, die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Soweit unser heutiger Bibeltext. Und in diesem Text ist zweimal die Rede von lebendigen Steinen, einmal von Christus als dem kostbaren Eckstein und dann von den Gläubigen, die sich als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen lassen sollen. Betrachten wir zuerst den ewigen, den grundlegenden von den lebendigen Steinen im Text, Jesus Christus, den auserwählten und wertvollen Eckstein. Ein Eckstein ist der Grundstein oder das Fundament, auf dem ein Haus steht. Und dieser Eckstein ist genau der Felsen, von dem Jesus in seinem Gleichnis spricht. Der Felsen, auf dem der kluge Baumeister sein Lebenshaus baut, weil es nur dann Bestand haben wird. Wir alle kennen die Bilder von Felsen in einer tobenden Brandung und verbinden damit zu Recht absolute Festigkeit, Unverrückbarkeit, Beständigkeit und Sicherheit. Warum kann Jesus und nur Jesus dieser Felsen für uns Menschen sein? Er selber hat diese Frage folgendermaßen beantwortet: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er im Johannes 14,6. Oder mit anderen Worten: Jesus ist der einzige Weg über die Wahrheit zum ewigen Leben. Er ist unser Urheber, unser Erschaffer. Er kennt jeden Einzelnen von uns besser, als wir uns selbst kennen. Er hat uns die Wahrheit gebracht, dass wir als sündige Menschen niemals Gottes Ansprüchen gerecht werden können und wir uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Sünde in den Himmel ziehen können. Er hat uns aber den Weg dahin geöffnet, indem er unsere Sündenschuld durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat. Und jeder, der daran aufrichtig und vom ganzen Herzen glaubt, kann diesen Weg freudig gehen. Und er hat versprochen, uns auf diesem Weg zu begleiten, wenn er sagt: Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Was wollen wir mehr? Was brauchen wir mehr als Fundament für ein zielgerichtetes, sinnvolles Leben, das einmündet in die ewige Gemeinschaft mit Gott? Aber so einleuchtend und einladend, wie das alles eigentlich ist, so erbittert ist auch Jesus auf Widerstand gestoßen. Und beides wurde bereits im Alten Testament prophezeit, ein wunderbarer Beweis für die absolute Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Im Buch Jesaja lesen wir: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Und im Psalm 118, 22 heißt es: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und nochmals im Jesaja 8, 14 lesen wir von ihm als den Stein des Anstoßes und vom Fels des Strauchelns. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Damals wie heute verwerfen die Menschen den Eckstein Jesus, bekämpfen ihn, räumen ihn aus ihrem Lebensweg oder ignorieren ihn. Die unbequeme Wahrheit, dass jeder Mensch erst einmal ein verlorener Sünder ist Und der exklusive Anspruch Jesu, dass nur er der Weg zur Erlösung und zum Himmel ist, machte und macht ihn zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Ärgernis für den selbstbestimmten und autonomen Menschen. Der Eckstein Jesus polarisiert. Er trennt die Menschen in zwei Gruppen. Für die einen wird er zum kostbaren Eckstein, der ihnen den Weg in den Himmel öffnet. Für die anderen wird er zum Schreckstein, der ihnen einmal den Weg zum Himmel versperren wird. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Eckstein oder Schreckstein. Was ist Jesus für dich? Und doch gibt es offensichtlich gutgläubige Menschen, die meinen, Jesus wäre ein Zierstein, ein Dekostein, mit denen sie ihr eigenes von Gott unabhängiges Leben christlich garnieren und dekorieren. Für sie ist Jesus nur immer der immer zur Verfügung stehende Tröster, Problemlöser, Sorgensammler und Seelenaufwärmer, aber nicht der Herr, dem sie dienen und ihr Leben zur Verfügung stellen wollen. Diese getäuschten Menschen, die es sicher gut meinen, erkennen nicht den Ernst der Lage und wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Helfen wir diesen Menschen durch unser Lebenszeugnis und durch das, was wir ihnen in Wort oder Schrift weitergeben, Jesus als ihren Eckstein, als ihr Lebensfundament zu finden, ihm nachzufolgen und zu dienen. Die zweite Art von lebendigen Steinen, von denen unser Text spricht, sind wir, die Gläubigen, diejenigen, die Jesus von Toten zu lebendigen Steinen gemacht hat. Wir lesen, wozu diese lebendigen Steine gemacht worden sind und wozu sie verwendet werden sollen. In unserem Text heißt es, sie wurden zu königlichen Priestern, zu einem heiligen Volk, zu einem Volk im Eigentum Gottes gemacht und sollen zu einem geistlichen Haus zusammengefügt werden, in dem Priester geistliche Opfer bringen sollen. Im Vers 5 heißt es dazu, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Als Petrus diese Worte schrieb, stand ihm sicher der wiederaufgebaute Tempel vor Augen. Dieser von Menschenhand erbaute Tempel war das Haus Gottes auf der Erde, in dem Gottes Herrlichkeit wohnte. In ihm dienten Priester, die nur aus der Familie Aarons, aus dem Stamm der Leviten kommen durften und ihr Amt vollzeitlich ausübten. Sie opferten reine, unschuldige Tiere, um sie stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben zu lassen, die dadurch in den Augen Gottes zugedeckt waren. Alles, was im Tempel und vorher schon in der Stiftshütte geschah, war vorläufig und deutete auf das eigentliche und endgültige Opfer hin, auf Jesus Christus, den ersehnten Messias, der für die Sündenschuld der Menschheit durch sein Sterben am Kreuz ein für allemal bezahlt hat. Mit dem Erscheinen Jesu auf der Weltbühne und seiner Ablehnung durch sein eigenes Volk, den Juden, hatten der alte Bund, das Gesetz und der Tempel und die darin gebrachten Opfer ausgedient. Das Volk Israel wurde als Volk Gottes vorübergehend beiseite gesetzt. An seine Stelle traten die Menschen aus allen Völkern, die durch ihren Glauben an Jesus Teil des neuen geistlichen Volkes Gottes wurden, der Gemeinde. An die Stelle des aus Stein gebauten Tempels tritt nun als Wohnort Gottes auf dieser Erde der geistliche Tempel, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi. Auch in diesem geistlichen Haus gibt es Priester, die Gott dienen und jetzt nicht mehr materielle und stellvertretende Opfer für die Sünde bringen, sondern die als Opfer ihr Leben für Gott aus Dankbarkeit einsetzen. Schauen wir uns das der Reihe nach genauer an. Nochmals der Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Das Wörtchen so heißt sinngemäß, deshalb und bezieht sich somit auf das, was vorher steht. Und da steht nämlich, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Weil wir also zu dem Eckstein, zu Jesus im Glauben gekommen sind und er unser Erlöser und Herr geworden ist, dürfen und können wir diese gewaltigen Aufgaben erfüllen, seine Gemeinde zu bauen, seine Priester zu sein und unser Leben ihm als Opfer zur Verfügung zu stellen. Auch hier sehen wir ein Prinzip Gottes, das sich durch das ganze Neue Testament zieht. Gott verlangt von uns nichts, was er vorher nicht schon geschenkt hätte. Er gibt uns keine Aufträge, für die er uns vorher nicht schon ausrüsten würde. Und er möchte bei uns keine Charaktereigenschaften entwickelt sehen, die er vorher nicht in uns als Samen in uns hineingelegt hätte. In dem Augenblick, als Gott als Antwort auf unsere Bekehrung in uns ein neues Leben geschaffen hat. In vielen Briefen des Neuen Testaments finden wir zum Teil lange Verslisten mit Aufforderungen, was wir als Christen zu tun und zu lassen haben. Zum Beispiel Römer 12 oder Epheser, die Kapitel 4 bis 6. Aber immer finden wir vor diesen Versen als Voraussetzung Aussagen, die zeigen, was Christus für uns getan hat, wer wir in Christus sind und was wir von ihm empfangen haben. Bitte prüft das nach, es kann euch nur Mut machen. Aber zurück zu uns als den lebendigen Bausteinen. Wir sehen hier drei Herausforderungen. Die erste, lass dich als Baustein einfügen in das Haus der Gemeinde. Die zweite, sei ein heiliger Priester. Und die dritte, bringe als Priester deinem Herrn geistliche Opfer. Zum ersten Punkt. So wie der Tempel aus behauenen Steinblöcken zusammengesetzt wurde, wird auch das Haus der Gemeinde aus einzelnen Bausteinen zusammengefügt, die ineinander passen müssen. Jeder Baustein der Gemeinde ist einmalig, genauso wie sein bestimmter Platz in der Gemeinde. Und daraus folgt, dass die Form dieses Bausteins dem Platz in der Gemeinde entsprechen muss, den Gott für uns vorgesehen hat. Damit die verschiedenen Bausteine zueinander passen, müssen sie bearbeitet und geformt werden. So wie ein Bildhauer aus einem groben Klotz, zum Beispiel aus Marmor, eine wunderschöne Statue schafft. Und wie geschieht das? Der Bildhauer hat das Bild der fertigen Statue im Kopf und schlägt das überflüssige Material mit Hammer und Meißel weg. Mit jedem Hammerschlag kommt er der fertigen Statue ein bisschen näher. Die Statue entsteht also nur dadurch, dass überflüssiges Material entfernt wird. Unser himmlischer Bildhauer, denke ich, macht es genauso. Er hat das Bild von uns so, wie er uns haben möchte, vor sich und will alles an uns entfernen, was hinderlich dafür ist, dass dieses Bild Wirklichkeit werden kann. Wir müssen uns also nichts erarbeiten oder antrainieren, sondern müssen uns die Dinge wegnehmen lassen, die uns daran hindern, uns als passgenauer Baustein in das Haus der Gemeinde einfügen zu lassen. Unser Herr hat das in dem bekannten Gleichnis vom Weinstock und den Reben so ausgedrückt, in Johannes 15. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Die Rebe reinigen heißt hier, alles Verdorrte, alles Überflüssige, jeden Wildwuchs wegzuschneiden. Das möchte Jesus auch bei uns machen. Dieser Prozess der Reinigung, des sich beschneiden Lassens, ist natürlich nicht immer angenehm und manchmal schmerzhaft. Genauso wie zum Beispiel das Reinigen einer eitrigen Wunde oder das Entfernen eines Abszesses schmerzhaft ist. Aber es ist notwendig, damit wir immer besser passende Bausteine im Haus der Gemeinde werden und dadurch dieses Haus immer tragfähiger und stabiler werden und damit seinen Zweck immer besser erfüllen kann. Dieser Prozess kann natürlich nur stattfinden, wenn wir am Gemeindeleben teilnehmen, wenn wir Gemeinschaft mit den Geschwistern auch in den verschiedenen Diensten und Aufgaben und Gemeindeveranstaltungen suchen und uns dabei unsere Ecken und Kanten gegenseitig abschleifen lassen. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nur am Sonntag den Gottesdienst besuchen, wenn überhaupt, und dann für den Rest der Woche wieder in unsere Privatsphäre abtauchen. Wenn anstehende Gemeindetermine oder Aufgaben als unangenehme Unterbrechung des Privatlebens betrachtet werden oder wenn Anfragen, Dienste zu übernehmen, als unzulässige Eingriffe in den abgeschotteten privaten Bereich empfunden werden. Deshalb die Aufforderung, lass dich als Baustein von unserem Herrn bearbeiten und formen. Wir haben ja gerade vorhin das gehört vom Töpfer und vom Ton. Ich denke, das ist genau der gleiche Gedanke. Lass ihn alles Sündhafte, Ich-Bezogene und Hinderliche wegschneiden, auch wenn es dir einiges abverlangt. Und lass dich immer mehr einfügen in das Haus der Gemeinde. Und denk daran, dass diese Gemeinde nicht einfach eine Gruppe von Gläubigen ist, sondern der Leib unseres Herrn und damit ein Teil unseres Herrn. Und dass für ihn diese Gemeinde so wertvoll ist, dass er sie als seine Braut betrachtet, mit der er sich eines Tages vermählen wird. Es gibt eine schöne Geschichte, die den Gedanken des sich einfügen Lassens anschaulich macht. Der König von Sparta hatte einmal einen anderen König bei sich zu Besuch. Bei einem Rundgang zeigte der König dem Gast alle Sehenswürdigkeiten der Stadt. Besonders stolz erzählte der König über die Stadtmauern von Sparta. Er brüstete sich, dass die Stadtmauern von Sparta unüberwindlich seien. Der königliche Gast interessierte sich für diese unüberwindlichen Stadtmauern. Aber so sehr er sich auch bemühte, er konnte überhaupt keine Stadtmauern in Sparta sehen. Denn in Sparta gab es nämlich tatsächlich keine Stadtmauern. Nach einiger Zeit fragte der Gast den König etwas verlegen: Verzeih mir, lieber Freund, du hast eben von unüberwindlichen Stadtmauern gesprochen. Wo sind diese Stadtmauern? Denn so sehr ich mich auch anstrenge, ich kann keine Stadtmauern hier in Sparta sehen. Da machte der König von Sparta eine Handbewegung und zeigte stolz auf seine Leibgarde. Dann sagte er: Das hier sind die Mauern von Sparta. Jeder von ihnen ist ein lebendiger Stein in dieser Mauer. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Jesus das auch von unserer Gemeindemauer sagen kann. Zum zweiten Punkt: Wir sollen uns aufbauen lassen zu einem geistlichen Haus und zu einem heiligen Priestertum. In Vers 9 werden wir als königliches Priestertum bezeichnet. Nach diesen Versen sind wir also alle Priester. Das klingt vielleicht etwas hochgestochen, haben wir doch normalerweise bei dem Wort Priester oder Pfarrer oder Pastor das Bild eines ausgebildeten, studierten und ordinierten Geistlichen vor uns, der von seinem Beruf lebt. Wie kann denn jeder von uns Priester sein? Dazu ist es notwendig, erst einmal zu klären, was gemäß der Bibel ein Priester ist und welche Aufgaben er hat. Wenn wir im Bibellexikon nachschauen, finden wir folgende Aussage über die Priester des Alten Testaments. Die Priester waren die Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Sie hatten das Volk vor Gott zu vertreten. Nur die Priester hatten Zugang zu Gott, streng genommen nur der hohe Priester, und das nur einmal im Jahr am Versöhnungstag, wenn er in das Allerheiligste im Tempel eintreten durfte. Der Dienst der Priester umfasste vor allem das Darbringen von verschiedenen Opfern und den übrigen Tempeldienst. Was ist nun der entscheidende Unterschied zum Priestertum des neuen Bundes, in dem wir jetzt leben? Nachdem Jesus als der eigentliche hohe Priester Gottes durch seinen Opfertod den Weg zu Gott endgültig und für immer freigemacht hat, sind dafür jetzt keine Priester als Mittler mehr notwendig. Jeder Gläubige, jeder von uns hat freien Zugang zum Thron unseres himmlischen Vaters und das jederzeit und an jedem Ort der Welt. Welch ein gewaltiges Vorrecht gegenüber den Priestern im Alten Testament. Warum gibt es dann im Neuen Bund nach wie vor Priester? Und warum spricht man vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen im Neuen Bund? So wie früher die Priester ihren Dienst im irdischen Haus Gottes, also in der Stiftshütte oder im Tempel, verrichteten, darf jeder Gläubige jetzt diesen Dienst zur Ehre Gottes im geistlichen Haus Gottes der Gemeinde tun. So wie früher die Priester die verschiedenen Opfer brachten zum Wohlgefallen Gottes, so sollen heute alle Gläubigen geistliche Opfer bringen, zum Wohlgefallen und zur Freude Gottes. Und so wie die Priester früher das Volk Israel vor Gott vertreten haben, dürfen heute alle Gläubigen, alle ihre ungläubigen Mitmenschen im Gebet direkt vor den Thron Gottes bringen und ihnen als Wegweiser zu Gott hin dienen. Damit sind wir beim dritten und letzten Punkt angekommen. Bringe als Priester deinem Herrn geistliche Opfer. Und wenn wir dieses Wort Opfer hören, zucken wir vielleicht innerlich zusammen und denken, wir müssen etwas hergeben, was wir eigentlich gar nicht hergeben wollen. Opfern wird vielleicht als schmerzhafter Verlust empfunden. Das kann natürlich auch im Einzelnen der Fall sein, aber der Opferbegriff ist wesentlich weiter gefasst und damit relativiert sich auch die Vorstellung von Verzicht und Verlust. Ich möchte euch eine Definition von John MacArthur weitergeben, die, glaube ich, hier sehr zutreffend ist. Geistliche Opfer sind Werke, die Gott ehren um Christi willen und unter der Leitung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes getan werden. Wir sehen hier also drei Merkmale von geistlichen Opfern. Wir tun sie, um Gott zu ehren und ihm zu gefallen, um ihm Freude zu bereiten. Wir tun sie aus Dankbarkeit darüber, was Christus für uns getan hat. Und wir lassen uns dabei vom Wort Gottes leiten und erbitten dabei die Führung durch den Heiligen Geist. Wenn wir geistliche Opfer so sehen, dann gibt es damit natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten dafür. Dazu einige Beispiele aus den Briefen des Neuen Testaments. Die sicher bekannteste Stelle dazu finden wir im Römer 12, Kapitel 1, Vers 1. Dort lesen wir: Deshalb ermahne ich euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hier sind unsere Leiber, unsere Körper angesprochen. Da aber der Mensch eine Einheit darstellt aus Leib und Geist, bedeutet das sinngemäß, dass ihr euch selbst darbringt als Opfer. Wir sind also aufgefordert, unser ganzes Leben mit allem Drum und Dran Gott und seinem Reich zur Verfügung zu stellen. Unser Leben ist also der eigentliche Gottesdienst. Ein weiteres Beispiel aus dem Hebräer 13, 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. In Gottes Augen sind also auch Lobpreis, Anbetung, das Singen geistlicher Lieder und auch das Gebet geistliche Opfer, mit denen wir ihn ehren. Gleich im nächsten Vers lesen wir: Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Anderen Menschen Gutes zu tun, ihnen zu helfen, wenn sie es nötig haben, dabei auch unser Geld und unseren Besitz einzusetzen, das hat nichts mit gute Werke denken, um Punkte für den Himmel zu sammeln oder mit einer Taktik zum Evangelisieren zu tun. Wenn wir das aus einfacher Nächstenliebe tun, sind es Opfer, die Gott wohlgefallen. Jesus hat es einmal so ausgedrückt: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16. Und ein letzter Vers aus dem Römerbrief 15, 16. Das habe ich getan, weil Gott mich beauftragt hat, allen Menschen die rettende Botschaft zu verkünden. Wie ein Priester im Tempel Gott dient und ihm opfert, so sehe ich meinen Auftrag. Durch den Heiligen Geist sollen Menschen aus allen Völkern zu Gott gehören und so eine Opfergabe werden, die ihm gefällt. Hier ist unser priesterlicher Dienst an der Welt angesprochen, als Diener unseres Herrn das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Hier ist natürlich praktische Einsatzbereitschaft gefragt. Sind wir bereit, dafür unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld einzusetzen, zu opfern? Wie steht es generell mit unserer Opferbereitschaft, mit unserer Bereitschaft, im Haus Gottes mitzuarbeiten, Dienste und Aufgaben zu übernehmen? Viele Geschwister arbeiten mit, um unseren Auftrag als Gemeinde zu erfüllen. Und trotzdem glaube ich auch manchmal, folgende Meinungen oder Haltungen in unseren Gemeinden anzutreffen, wenn es um die Frage des praktischen Dienstes geht. Allein schon die Bitte, Dienste oder Aufgaben zu übernehmen, wird gleich als Druck machen oder als gesetzlich angesehen. Oder es ist wichtiger, geistlich zu wachsen, seine Identität in Christus zu erkennen, zu wissen, wer wir in Christus sind und was wir in ihm haben. Das ist natürlich alles richtig. Der Punkt ist nur, bisher ist noch keine Gemeinde entstanden oder gewachsen ohne praktische Dienste und mühevoller Kleinarbeit. Oder dieser Dienst ist nichts für mich. Dafür hat Gott mich nicht vorgesehen oder ich habe noch keine Bestätigung von Gott dafür. Das kann natürlich richtig sein oder kann aber auch eine fromme Ausrede sein. Was hier auch immer wieder zu hören ist: Ja, wenn es mir ausgeht, wenn ich Zeit habe, dann vielleicht. Oder ich bin so eingespannt, ich kann nicht noch etwas machen. Meine alltäglichen Pflichten nehmen mich eh schon so in Beschlag. Und das ist oft sicherlich auch nicht einfach so dahergeredet. Mir ist dabei das Gleichnis vom großen Gastmahl aus Lukas 14 eingefallen. Und dort lesen wir: Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach: Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Alle drei hatten zweifellos nachvollziehbare und wichtige Gründe. Trotzdem haben sie sich den Zorn des Gastgebers zugezogen und das große Mahl verpasst, lesen wir in diesem Gleichnis weiter. Wir sehen uns hier oft in einem scheinbar unlösbaren Konflikt zwischen unseren eigenen Verpflichtungen, eigenen berechtigten Bedürfnissen, der Sorge um unser Wohlbefinden auf der einen Seite und dem Dienst für das Reich Gottes auf der anderen Seite. Aber Jesus hat uns hier eine Lösung angeboten, die allerdings von uns eine Menge an Vertrauen in seine Zusagen erfordert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 33. Wenn wir in unserem Leben die Prioritäten richtig setzen, wird Gott sich dazustellen und dafür sorgen, dass unsere berechtigten Bedürfnisse trotzdem oder richtiger gesagt gerade deswegen erfüllt werden. Die Frage ist hier: Wollen wir uns darauf einlassen und auf Gottes Zusage vertrauen, Oder wollen wir weiter zuerst für uns sorgen und Gott dann das geben, was dabei übrig bleibt? Ich möchte uns allen Mut machen, es auszuprobieren, diesen Schritt wirklich zu tun. Wir alle kennen den Satz: Wenn man wissen will, ob ein Fallschirm hält, muss man springen. Ein Fallschirm kann auch versagen, aber Gott nicht. Er steht mit seiner ganzen Allmacht, Treue und Glaubwürdigkeit hinter seinen Zusagen. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte aus Indien, die mich selber sehr ermutigt hat. Ein Bauer begegnete mit einem Sack voller Reis auf dem Rücken dem allmächtigen Gott. Schenk mir den Reis, bat Gott. Da suchte der Bauer das kleinste Reiskorn heraus und reichte es dem allmächtigen Gott. Dieser verwandelte das Reiskorn in Gold und gab es ihm zurück. Da ärgerte sich der Bauer, dass er ihm nicht den ganzen Sack geschenkt hatte. Ich möchte diesen Bauern überhaupt nicht verurteilen, weil ich mich selbst in ihm erkannt habe. Dieser Bauer hatte, so wie wir vielleicht, nicht damit gerechnet, dass er jedes Reiskorn, das er Gott schenken würde, nicht nur zurückbekommt, sondern sogar vergoldet zurückbekommt. Diese kleine Geschichte zeigt eine große Wahrheit. Gott lässt sich nicht schenken. Jedes Körnchen an Zeit, Kraft, Geld, jedes Körnchen an Hingabe bekommen wir als Segen zurück. In diesem Leben oder im Ewigen. Und unser Vater im Himmel ist hierbei sicher sehr kreativ. Jesus hat uns einmal aufgefordert, Schätze im Himmel zu sammeln. Ich kann mir vorstellen, dass er damit genau solche Reiskörner gemeint hat, die wir dann spätestens im Himmel vergoldet wiederfinden werden. Amen.